Ja, ich weiß nicht, ob ihr schon mal ein Gleichnis oder eine Geschichte aus der Bibel schon so tiefgründig beackert habt, wie wir das im Moment tun. Über 5 Sonntage hinweg schauen wir dieses Gleichnis an und ich habe wirklich auch gestaunt im Vorfeld, was alles enthaltet, was man da schürfen kann, was da hervorkommt auch. Wir sind heute beim 4. Sonntag und dieses Thema Neue Sicht der Verlorenheit ist ein bisschen negativ. Aber wir werden sehen, das ist ein ganz wichtiges Thema, was Jesus mit diesem Gleichnis weitergeben will. Ich freue mich aber schon auf den nächsten Sonntag, wenn Friederik Langer dann zu uns sprechen wird. Leider nicht live, er kann nicht in die Schweiz einreisen, das wird wahrscheinlich Moni noch sagen am Schluss, habe ich vorweggegriffen. Aber wir werden es übertragen. Er wird zu uns sprechen, schon auch ganz persönlich. Ja, aber er hat das wunderbare Thema Neue Sicht der Hoffnung. Also ich hätte eigentlich auch lieber darüber gepredigt, aber ich überlasse es jetzt gerne Friederik und wende mich diesem Thema zu. Und ich finde es gut, dass wir das machen, dass wir wirklich mal so tief hineingehen. Und ich möchte nochmal auch aufgreifen und erinnern, warum hat Jesus dieses Gleichnis eigentlich erzählt? Was war der Auslöser? Und der Auslöser war, dass ja unter anderem eben auch Schriftgelehrte, Pharisäer bei ihm standen. Und er hat eigentlich das zu ihnen gesagt. Und zwar war das darum, weil die Pharisäer, die waren ja ziemlich entsetzt, dass Jesus Zeit verbrachte mit Menschen, die damals als Sünder galten. Er hat mit denen einen Umgang gepflegt, hat sogar mit denen gegessen. Und auch darum, weil er sie zu Gott führen wollte. Das war ja sein Herzensanliegen. Aber die Pharisäer, die waren empört darüber und fanden, das kann der doch nicht machen, das ist ein Rabbi. Und aus diesem Grund hat Jesus dieses Gleichnis erzählt. Einerseits, um ihnen zu zeigen, das Herz Gottes, das liebende Herz Gottes, aber auch, um ihnen ihr eigenes Herz vor Augen zu führen. Um ihnen zu zeigen, dass, was es bedeutet, verloren zu sein. Und sein Verständnis von Verlorenheit war schon eigentlich fast ein bisschen revolutionär in den Ohren der Pharisäer. Und hier wollen wir einen ersten Schwerpunkt setzen. Was verstand Jesus eigentlich unter Verlorenheit? Wenn wir diese Geschichte anschauen, ist das erstaunlich ja, dass nicht nur der abgefallene Sohn vom Herzen des Vaters entfremdet war, sondern auch eben der ältere Sohn. Dass auch er ohne Sohnschaft lebte. Es war offensichtlich, dass der Jüngere den Vater zutiefst verletzt hat, als er das Erbe forderte, als er ihm den Rücken zukehrte, dass er ihm gesagt hat, ja, mir ist eigentlich dein Geld wichtiger als du selber. Das war ja ziemlich offensichtlich. Aber wenn wir hinschauen, merken wir, dass es beim älteren Sohn genau gleich war. Er sah seinen Vater, wie er unter der Trennung zu dem jüngeren Sohn gelitten hat. Und jetzt kommt der Jüngere zurück. Und der Ältere weiß, das freut den Vater über alles. Er weiß, der Vater, der ist wieder glücklich. Aber trotzdem weigert sich der Ältere, ins Haus hineinzugehen. Er will das nicht. Stattdessen ist er sogar schockiert, dass der Vater so viel Geld ausgibt für diesen Versager, der Schande über die Familie gebracht hat. Er gibt Geld aus für das teuerste Kleid, für den Ring, für ein wunderbares Fest, ein teures Fest. Und er sagt, mir hast du, also in übertragen gesagt, mir hast du nie so ein Fest gemacht. Alles, was er ausgibt, der Vater, das geht ja eigentlich am Erbe des älteren Sohnes ab. Und so sehen wir, dass es auch dem Älteren letztlich nicht um den Vater geht, sondern es geht ihm auch um das Vermögen des Vaters. Um die Dinge des Vaters. Und sein Herz ist also auch fern vom Vater. Und nun erzählt also Jesus den Schriftgelehrten dieses Gleichnis von einem Guten und einem Schlechten. Oder mindestens meint man das. Und beim genaueren Hinschauen sieht man, eigentlich sind beide verloren. Das ist das überraschende Ende am Schluss. Das ist ein überraschendes Ende. Und das will er ihnen vermitteln. Beim Jüngeren ist es klar. Aber eben auch beim Älteren. Und der arbeitete ja so viel für den Vater. Der hat sich aufgeopfert und tat alles, was der Vater wollte. Und im Gleichnis steht ja der Vater für Gott. Und somit können wir sagen, dass eigentlich der ältere Bruder für ernsthafte Religiosität steht. Also im Bild gesprochen, der hat also alle Gebote gehalten, auch die 10 Gebote. Und ihr Lieben, dass wir uns nicht falsch verstehen, das möchte Gott von uns. Da müssen wir aufpassen, dass wir nicht auf der falschen Seite vom Pferd runterfallen. Gott will, dass wir die 10 Gebote ernst nehmen, weil sie uns das Leben bringen auch. Oder das ist ein Lebensschutz. Also mit diesem Gleichnis sagt Jesus nicht, die 10 Gebote sind nicht so wichtig. Hauptsache, dein Herz ist beim Vater. Nein, das geht auch gar nicht, oder? Ich kann nicht nahe bei Jesus sein, wenn mir die 10 Gebote egal sind. Und das war ja gerade das Problem des jüngeren Sohnes. Darum kehrte er ja auch um. Darum musste er umkehren. Aber auf der anderen Seite ist es möglich, ich kann die 10 Gebote halten aus reiner Religion. Und ohne, dass mir das Herz vom Vater wichtig ist. Und genau das trifft ja oder traf ja damals auf die Schriftgelehrten zu. Und dass beide verloren sind, das zeigt sich auch daran, der Vater muss zu beiden hinausgehen. Bei beiden geht er ihnen entgegen und beide überschüttet er mit Zuneigung und Liebe. Beiden will er helfen, wieder in die Gemeinschaft zu kommen, zu ihm selber. Er möchte beide am Fest haben. Und besonders finde ich auch, als er zum Älteren rausgeht, beginnt er mit mein Kind. Das ist eine liebevolle Anrede, auch im Griechischen. Er hätte auch sagen können, du bist so blöd, komm mal rein, also wirklich. Er hat Verständnis irgendwo auch. Und er will den Älteren auch gewinnen. Und er sagt, Kind, du bist immer bei mir. Und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Mit anderen Worten, ich schätze deine Arbeit. Ich sehe, was du tust. Und das ist gut, aber leg jetzt deinen Zorn ab und freu dich mit, komm mit ans Fest. Der Vater bemüht sich um beide, weil beide entfremdet sind. Einer durchs Weggehen und der andere durchs Zuhausebleiben. Das ist das Paradox irgendwo auch. Also einer versucht, die Dinge des Vaters zu haben und ihn zu bestimmen, indem er weggeht und alles tut, was er will, alle Regeln bricht. Und der andere versucht dasselbe, indem er bleibt und alle Regeln hält. Oder das Entscheidende ist nicht, jetzt in diesem Fall sieht man nicht an den Taten, sondern am Herz. Und was mir nahe geht, der ungerechte Sohn ist am Schluss beim Vater am Fest, weil er seine Gottlosigkeit eingesehen hat und umgekehrt ist. Und er ist gerettet. Der Ungerechte ist gerettet. Aber der Gerechte, der vermeintlich Gerechte, steht draußen weg vom Vater und er bleibt verloren. Das finde ich erschütternd. Und das ist eigentlich die Botschaft, die am Schluss noch rauskommt, auch gegenüber diesen Pharisäern. Gut, jetzt denken wir vielleicht seid ihr auch so hoffnungslose Romantiker, die gerne Happy Ends haben und die denkt vielleicht, ja gut, die Geschichte geht ja vielleicht noch weiter und da geht dann auch noch rein. Ja, ich hoffe, ich würde es hoffen, aber auf der anderen Seite, das ist ja kein historischer Bericht. Jesus hat diese Geschichte erzählt, die hat er erfunden, um eine Wahrheit zu erzählen, eine biblische Wahrheit zu erklären. Und darum, wenn Jesus so aufhört mit dieser Geschichte, dann will er etwas herausstreichen. Und es geht jetzt nicht darum, dass wir uns überlegen, wie es vielleicht noch weiterging, sondern es geht zu überlegen, was will Jesus mir sagen? Wie soll ich auf das Gehörte reagieren? Wo stehe ich? Und Jesus sagt mit anderen Worten, es gibt zwei Wege der Verlorenheit. Zwei Wege, wie man den Himmel verpassen kann. Einerseits ist das durch offensichtliches Fehlverhalten, weil Sünden trennen uns von Gott. Gott ist heilig. Und das passt nicht zusammen. Das trennt uns. Und auf der anderen Seite, indem man äußerlich alles richtig macht, aber das Herz nicht bei Gott ist, nicht beim Vater ist. Und das ist das Problem. Beim Älteren erkennen wir es am Zorn. Warum ist er zornig? Also er ist auch stolz, oder? Das hat mit dem Zorn zu tun. Er ist stolz auf seine harte Arbeit, auf sein gutes Leben. Und er sagt, hey, ich habe mich dir nie widersetzt. Ich habe immer alles getan, was du wolltest. Ich habe das Recht, dass du dich so verhältst, wie ich es will. Ich habe mir das verdient, aber du tust es nicht. Und darum komme ich nicht rein. Dem kann man auch Selbstgerechtigkeit sagen. Er ist selbstgerecht. Durch sein gutes Leben sieht er sich in einer Position, wo er irgendwo nicht mehr auf die Gnade des Vaters angewiesen ist. Schließlich ist er ja gut. Und eigentlich haben genau so die Pharisäer gedacht. Eigentlich haben die gar keinen Retter mehr gebraucht, weil sie waren ja so gut aus ihrer Sicht, weil sie so viele Gebote gehalten haben. Sie haben sogar noch mehr Gebote gehalten, als Gott eigentlich gegeben hat. Aber Gottes Gnade brauchen die, die offensichtlich von Gott weg sind, wie auch jene, die eben äußerlich nahe dran sind, aber das Herz eben auch nicht dort ist. Da gibt es also zwei Wege, wie man den Himmel verpasst. Ein Weg, in dem er schlecht ist, und ein Weg, in dem man vermeintlich gut ist. Also ein Weg ohne eigene Gerechtigkeit und ein Weg, wo man eben eine hohe Selbstgerechtigkeit hat. Wir brauchen trotzdem die Gnade, auch mit einer hohen Selbstgerechtigkeit. Wisst ihr, was ich schlimm finde? Der Jüngere, dem war jederzeit bewusst, also vom Vater musste ich eigentlich jetzt nichts erwarten. Ich habe mich ihm abgewendet. Der wusste, dass er ein Problem hat mit Gott. Aber der Ältere, bei dem sah es anders aus. Der hatte den Eindruck, also wenn irgendjemand gut ist, also dann bin ich das. Und wenn irgendjemand kein Problem hat mit Gott oder wenn er auf einem zufrieden sein kann mit einem, dann bin ich das. Von Gott entfremdet das sicher nicht. Und das finde ich ein Riesenproblem. Der meint, oder ich meine, vor Gott ist alles okay, dabei ist es eben gar nicht okay. Und darum ist es eigentlich geistlich gesehen gefährlicher, ein älterer Bruder zu sein, als ein jüngerer. Also ist beides nicht gut, aber es ist eigentlich noch gefährlicher. Denn die Verlorenheit des Jüngeren war deutlich, aber die Verlorenheit des Älteren, die war von außen nicht sichtbar. Das sah man nur, das war nur im Herz drin, in der gestörten Beziehung. Die Taten waren vorbildlich, aber die Beziehung war faul. Und ich glaube, es gibt auch in den Gemeinden, auch in der Schweiz oder in Kirchen, gibt es wahrscheinlich mehr ältere Brüder, als uns lieb ist. Und ich möchte das ein bisschen präzisieren. Es gibt Menschen, die sind ältere Brüder in dem Sinn, dass sie wirklich, wie es hier gemeint ist auch, dass sie wirklich getrennt sind von Gott. Dass ihr Herz nicht gerettet ist. Dass sie keine persönliche Beziehung haben. Dass ihre Frömmigkeit irgendwo eine Hülle ist. Aber es gibt auch Christen, die haben eine persönliche Beziehung zu Jesus. Der Heilige Geist ist in ihnen drin. Sie sind gerettet. Aber sie haben eine Neigung in sich hin zum älteren Bruder. Das ist ja ein Riesenunterschied, diese beiden Beispiele. Aber ich glaube, es gibt beides. Und natürlich ist das Zweite auch nicht gut und ist auch schädlich für sich selber. Und darum kommen wir zu einem weiteren Punkt. Wie erkenne ich denn, wo ich stehe? Wie erkenne ich? Gibt es irgendwelche Hinweise, wie so ein älterer Bruder tickt oder auch eine ältere Schwester? Ja, oder bin ich es sogar? Die Geschichte gibt uns ein paar Hinweise, und zwar zuerst mal der Hinweis Zorn. Zorn. Während sich alle freuen über die Umkehr des jüngeren Sohnes, der Ältere ist stinkhassig. Der ist wütig. Der sagt, dein Sohn, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, oder er nennt ihn nicht mal mehr Bruder, dein Sohn, der ist so, das trieft vor Groll. Groll und Zorn sind Anzeichen eines älteren Bruders. Und wenn ich innerlich sagen würde, oder wenn du innerlich sagst, ich setze mich so für Jesus ein, hey, ich gebe mir so Mühe, ich habe die Gemeinde so unterstützt und tue so viel für Gott und darum ist Gott es mir doch jetzt ein Stück weit schuldig, dass er meine Gebete erhört. Er muss das doch jetzt tun. Schließlich habe ich ja das und das getan, dass er die Krankheit wegnimmt oder dass er über unsere Kinder wacht und alle, die gut rauskommen. Und wenn Gott es anders sieht und nicht so handelt, dann wird man zornig und hassig auf Gott. Und wisst ihr, es gibt auch Phasen, wo das auch Leuten passiert, die eben nicht unbedingt die Neigung des älteren Bruders haben. Aber dann ist Gott gnädig und hilft uns wieder auf die Spur. Aber wenn das so generell eine Tendenz ist, diese Haltung, ich glaube, dann müssen wir schauen und aufpassen. Ich glaube, dann sitzt man auf dem Zug dieses älteren Bruders. Vielleicht ist jemand auch in der Gemeinde zornig, weil man seine große Arbeit nicht genug wertschätzt. Also der sagt, hey, ich habe so viel für die Gemeinde getan und bekomme nicht mal ein echtes Dankeschön. Und ich finde es wichtig, dass man Danke sagt. Das ist klar, ich finde Wertschätzung ganz wichtig. Aber auf der anderen Seite ist es auch heikel, wenn ich das wie einfordere und dann vielleicht sage, weißt du was, das nächste Mal können Sie das alleine machen, ich helfe nicht mehr mit. Hier spricht das Herz des älteren Bruders. Ich bin so gut, ich habe mir das verdient. Oder einige sind vielleicht auch unterschwellig immer wieder unzufrieden. Finden, ja, der macht das nicht gut oder die macht das nicht und das ist nicht okay. Und wenn man dazu neigt, auch innerhalb der Gemeinde, so immer wieder zu kritisieren, dann hast du vielleicht auch ein bisschen mehr in deinem Herz vom älteren Bruder, als dir vielleicht bis jetzt bewusst war. Ein zweiter Hinweis ist Freude oder Pflicht ohne Freude. Der ältere Bruder klagt seinem Vater: so viele Jahre diene ich dir. Und das Wort für dienen ist doulos im Griechischen, und man könnte es auch mit Sklave sein übersetzen, und das sklavisch dienen. Und dieses Wort zeigt jetzt auch, wie der Ältere seine Arbeit wahrnimmt. Für ihn ist das sklavisches Dienen. Es ist schon fast ein bisschen ironisch. Der Jüngere kommt zurück in Staub und Asche und sagt seinem Vater: ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu sein. Ich habe es vergamed. Mach mich wenigstens zu einem Tagelöhner von dir. Der Vater setzt ihn voll ein als Sohn, in alle Rechte und auch Pflichten. Und der Ältere, der meint: ja, hey, wenn es einen Sohn gibt, der okay ist, dann bin ich das. Aber wie lebt er? Er lebt wie ein Sklave. Also irgendwie stimmt schon was nicht, oder? Für ihn ist die Arbeit für den Vater eine Schinderei. Natürlich gehört in jeder Beziehung, das wissen alle, die verheiratet sind, gehören auch Pflichten dazu, die man nicht immer einfach voll gerne macht. Das gehört dazu, das ist das Normalste der Welt. Aber hier beim Älteren war das eigentlich ausschließlich so. Da ist keine Freude, da ist keine Befriedigung, einfach nur den Wohlgefallen des Vaters zu haben, sich zu erfreuen an seiner Freude. Er tut es aus einem bestimmten speziellen Grund. Er will etwas. Letztlich will er das Erbe. Das ist eigentlich seine Aussicht. Er tut es nicht wegen dem Vater, sondern wegen den Dingen des Vaters. Und so kannst du dich fragen: wie ist es bei mir? Wie ticke ich? Lese ich die Bibel und das Beten, weil es eine Pflicht ist, weil ich das muss, weil ich mich sonst schlecht fühle, weil ich ein schlechter Christ wäre, oder der Besuch des Gottesdienstes oder den Dienst in der Gemeinde? Mache ich das aus Freude, um Jesus eine Freude zu machen, oder ist es eine Pflicht? Christen, die Jesus im Zentrum ihres Herzens haben, die tun gewisse Dinge aus Pflicht, also gewisse Pflichten tun sie einfach für Jesus, um ihm eine Freude zu machen und nicht, um etwas zu bekommen dafür, nicht für eine Gegenleistung. Ältere Brüder, die sind gehorsam, die sind pflichtbewusst und sie tun christliche Dinge wie Bibel lesen und beten, weil das eine Christenpflicht ist und weil sie dann auch erwarten, dass irgendwas zurückkommt. Aber Christen, die Jesus in ihrem Herzen haben, die tun genau die gleichen Dinge, hoffentlich die gleichen Dinge, aber weil sie einfach gerne bei Jesus sind, weil sie ihn lieb haben und weil sie wissen: hey, so kann ich ihm eine Freude machen und so kann seine Liebe noch mehr in mich eindringen und er kann mich noch mehr brauchen. Also sie tun es aus Dankbarkeit auch. Ältere Brüder sagen: ich war Gott treu, ich habe mich für ihn eingesetzt, jetzt muss ich doch was bekommen. Aber Christen, bei denen Jesus im Zentrum des Herzens ist, die denken gar nicht so sehr an sich. Sie wollen Jesus groß machen. Sie wollen seine Ehre größer werden lassen. Wie Johannes der Täufer es sagte: er muss wachsen, ich muss abnehmen. Und wisst ihr, ich habe auch gedacht, wenn so ein älterer Bruder ja erwartet, dass Gott dann eingreift, weil er so gut ist, aber Jesus, das war ja der Gute in Person, der Beste überhaupt, auch von seinen Taten her, er war Gott in allem treu. Und wenn er kein leidfreies Leben hatte, dann können es ja Christen auch nicht erwarten, auch wenn sie noch so gut sind. Und Leid ist definitiv nicht angenehm. Leid ist schwer. Aber darin will Jesus uns helfen, will uns halten und uns weiterführen. Und noch ein dritter Hinweis auf das Herz eines älteren Bruders ist ein Gefühl der Überlegenheit. Der ältere Bruder, er hat ein starkes Gefühl der Überlegenheit. Er vergleicht sich vor dem Vater mit seinem jüngeren Bruder. Und er selber war immer fleißig, war gehorsam, während der Jüngere das Vermögen mit Huren verprasste. Und das war ja wirklich, also das war gech. Das ist schwer zu schlucken, das ist nicht so leicht zu vergeben. Das ist so. Aber er vergleicht sich da und so baut er seine Selbstsicht darauf auf, dass er, oder generell ältere Brüder, ältere Schwestern, die bauen ihre Selbstsicht darauf auf, dass sie gute Arbeit leisten. dass sie fleißig sind, dass sie erfolgreich sind. Und das führt automatisch auch dazu, dass sie sich denen überlegen fühlen, die nicht so erfolgreich sind, die moralisch versagen. Und das ist nicht nur ein christliches Phänomen, diese Überlegenheit. Also ich kenne Leute, oder ich habe sie gekannt, die leben nicht mehr, Ältere, die waren nicht Christen, aber die hatten ganz stark genau diese Überlegenheit. Sie waren so gut und fleißig und alles. Also das liegt auch in der Person drin. Aber der Ältere, der verachtet den Jüngeren wegen seinen moralischen Verfehlungen. Das würde ihm ja gar nie passieren. Und darum hat der Ältere so Mühe, dem Jüngeren zu vergeben. Diese Haltung, das macht es ihm schwer. Und dass ihm der Vater nun vergibt, dem Jüngeren, das geht dem Älteren total gegen den Strich. Und darum fühlt sich der Ältere jetzt auch dem Vater gegenüber überlegen. Denn er checkt es nicht, dass man seine Schande nicht noch belohnt und den wieder zum Sohn einsetzt. Und darum kommt der Ältere nicht ins Haus und will mit denen nichts zu tun haben. Und das ist, glaube ich, auch eine Erklärung, warum es manchmal auch zu großen Problemen kommen kann in Gemeinden, zu Spaltungen auch. Also es ist nicht immer so, das muss man nicht verallgemeinern, aber es kann, wenn es eine Gruppe von Menschen gibt in der Gemeinde, die so ticken, wie ältere Brüder oder Schwestern, dann ist für sie nichts wichtiger, als dass die anderen umschwenken auf ihre Meinung. Und die kämpfen dafür, weil ja, sie gehen sogar darauf hin, dass man die Liebe opfert und die Einheit. Aber so eine Herzenshaltung beginnt auch schon früher, also wenn es noch harmloser ist. Und glaube ich, da müssen wir auch wir uns immer ein bisschen wieder an der Nase nehmen, also ich mich auch, oder? Dass man nicht von sich denkt, ja, wir machen so viel, ich mache so viel auch als Familie und so. Eigentlich ist man schon ein bisschen über den Durchschnitt und ist ein bisschen besser als die anderen. Das würde man ja nie aussprechen, oder? Aber vielleicht ist es im Hinterkopf. Und es unbemerkt schleicht sich ein Gefühl der Überlegenheit ein. Und wenn dann etwas nicht so läuft, meistens, wenn ja alles normal läuft, ist das auch kein Problem. Auch beim älteren Bruder war alles okay. Aber jetzt, wo es Krise gibt, jetzt kommt es an den Tag. Und dann müssen auch wir eben im Kleinen auch aufpassen, dass wir uns nicht überheben und denken, hey, jetzt müssen die doch das so machen, wie ich will. Weil ich ein bisschen mehr Anrecht habe. Ich habe auch schon mehr geleistet. Überlegenheit in der Gemeinde kann auch sichtbar werden durch lieblose Kritik. Die haben ja keine Ahnung. Oder so Allgemeinheiten. Oder die machen immer alles falsch. So schmettert man die Sicht anderer ab. Pauschal. Ist lieblos. Man kritisiert. Vielleicht sogar kritisiert man Menschen, die nicht mal da sind. Und unbeteiligte Dritte hören das. Und die werden dann wie auch mit hineingenommen. Das ist eigentlich mega unfair, dass man dann ihre Gedankenwelt irgendwo auch negativ beeinflusst und die Einheit in der Gemeinde angegriffen wird. Und darum ist es auch gut, wenn wir solche Drittpersonen sind, dass wir irgendwo auch aktiv gegen diese Gedanken vorgehen und vielleicht sogar der Person sagen, das ist jetzt nicht so schlau, komm, jetzt beten wir gerade für diese Person, wo du über sie gesprochen hast, dass wir die Einheit schützen auch. Und es ist viel schlauer, wenn man Mühe hat mit jemandem, dass man direkt auf die Person zugeht und liebevoll das anspricht. Man muss nicht schweigen, aber man muss liebevoll und direkt, das ist am besten. David hat im Psalm 131 einen, so fast wie einen Nebensatz, sagt er, also, Herr, mein Herz ist nicht stolz und meine Augen schauen nicht auf andere herab. Das ist eigentlich ein reines Herz. Das ist sein Anliegen. Und ich denke, das ist etwas, das ich gerne mitnehmen möchte auch. Mein Herz ist nicht stolz. Ach, wenn du gute, tolle Leistungen bringst, auch wenn Gott dich mächtig braucht, freu dich. Es ist genial. Aber sei nicht stolz. Wir können uns nichts darauf einbilden, das könnte schnell wieder ändern. Und meine Augen schauen nicht auf andere herab. Und David wusste, er will das nicht, weil das ihn von Gott Vater trennt. Weil das nicht gut ist. Das Ziel dieser Predigt ist nicht, dass wir jetzt irgendwie anfangen, Ausschau zu halten, oh, wer könnte so ein älterer Bruder, eine ältere Schwester sein in der Gemeinde? Also absolut gar nicht, das war gar nicht das Ziel. Sondern eher, dass wir uns selber hinterfragen, wo gibt es bei mir vielleicht das kleine Anzeichen, das muss ja nicht immer weiß, wie schlimm sein, das kann auch kleine Hinweise sein in mir drin, wo ist so etwas in meinem Herz drin? Und wenn es doch, wenn es mir aber jemand auffällt, was mache ich dann? Dann bete ich für diese Person. Ich bete für sie, dass Jesus sie neu berührt, dass er sie tiefer in eine Erkenntnis hineinführt, dass sie kann ein weiches Herz bekommen. Ich muss die Person nicht ansprechen, außer ich werde so geführt. Aber normalerweise ist das nicht unbedingt jetzt gerade das Erste, finde ich. Aber vor allem die Frage ist, ja, was ist denn, wenn ich in meinem Herzen solche Anzeichen entdecke? Überheblichkeit vielleicht. Oder Dinge im Glauben, die ich als Pflicht mache, also wirklich fast ein bisschen konstant, so ohne Freude. Oder auch, wenn ich realisiere, einen unterschwelligen Zorn in mir drin, immer wieder mal genervt sein über andere, so, ich merke, das ist eine Tendenz bei mir, dann sind das Anzeichen, dass ich vielleicht mehr Ähnlichkeiten habe mit einem älteren Sohn, als mir bewusst war, als mir lieb ist. Was sollen wir dann tun? Dann sollen wir ganz fest Jesus anschauen. Sollen wir Jesus fixieren und wir sehen auch in unserer Geschichte, wie sehr sich Jesus verletzlich machte. Nämlich, dass der Vater in der Geschichte den älteren Sohn ins Haus einlädt, das bedeutet, er lädt alle höher ein, reinzukommen. Also als Gott lädt er die Hörer rein, reinzukommen. Und zu diesen Hörern, ich erinnere daran, gehören auch die Pharisäer. Diese hartherzigen Menschen, die waren seine Feinde. Die haben mehrmals versucht, ihn umzubringen. Und er lädt sie ein. Und wie spricht er sie an? Nicht aggressiv. Wie spricht er sie an? Mein Kind. Das ist das Bild, oder? Das er übertragen will auf die Hörer, eben auch auf die Pharisäer. Der ältere Bruder, mein Kind, die Pharisäer, mein Kind, meine Kinder. Und es ist ihm so ein Anliegen, dass er ihnen sagt, hey, ihr müsst begreifen, auch ihr seid verloren. Nicht nur der Jüngere, diese Sünder, die ihr hier seht, die ihr verachtet, auch ihr seid verloren. Nicht nur die Ungerechten brauchen einen Retter, auch die Gerechten können alleine vor sich nicht vor Gott bestehen, weil Gott nicht in eurem Herz drin ist. Glaubt an mich und so tretet ihr ins Haus ein und ihr werdet gerettet vor eurer Selbstgerechtigkeit. Jesus begegnet ihnen in einer tiefen Liebe und gleichzeitig zeigt er ihnen aber auch ihre Verlorenheit auf. Das war für sie eine große Herausforderung. In seiner Liebe macht sich Jesus vor den Pharisäern auch verletzlich. Das ist so, oder? Wenn er so liebevoll auftritt, dann können ihn das locker abschmettern. Aber Jesus geht noch einen Schritt weiter. Er stirbt sogar am Kreuz für alle Menschen. Für uns, auch für die Pharisäer. Er lädt ihren Stolz auf sich. Stellt euch mal vor, das, was er hasste, lädt er auf sich. Auf unsere Verfehlungen lädt er auf sich oder hat es getan. Das Kreuz ist für uns eine Herausforderung. Denn hier sagt uns Jesus, du hast außer mir keine Hoffnung. Außer mir hast du keine Hoffnung. Das ist definitiv herausfordernd, oder? Weil du Schuld auf dich geladen hast. Du kannst vor Gott nicht bestehen. Aber, und auch wenn du versuchst, mit allen guten Taten das irgendwie ungeschehen zu machen, das aufzuwiegen, es reicht nicht, du brauchst einen Retter. Aber Jesus sagt hier, ich liebe dich. Ich liebe dich mehr als mein eigenes Leben. Ich möchte dich bei mir haben, darum habe ich diesen Weg gewählt. Und so ist das Kreuz, darin liegt eine Herausforderung und eine Barmherzigkeit. Darin liegt unsere Demütigung, dass wir sagen müssen, ja, ich brauche das. Auch wenn ich ein toller Typ sein möchte, ich brauche das. Aber gleichzeitig, also Demütigung, aber gleichzeitig auch bedingungslose Annahme. Und wenn wir das verstehen und eben auch annehmen, dann kommt der wahre ältere Bruder, Jesus Christus, in unser Leben hinein. Und wenn wir das im Herzen bewegen, was er für uns getan hat, aus lauter Liebe, und immer wieder darauf fokussieren und diese Gnade anschauen, dann wird der ältere Bruder und sein Einfluss in uns drin immer kleiner werden und immer mehr absterben. Und du wirst immer mehr den Reichtum deines Vaters im Himmel genießen können. Amen. Ja, lieber Herr Jesus Christus, ich möchte von Herzen Danke sagen für das Gleichnis, das wunderbare Gleichnis. Es hat so viel Wahrheit drin und da kommt deine Liebe raus. und deine Gnade raus. Und du willst uns nicht nur schön, also nicht nur Honig ums Maul schmieren, du willst uns auch sagen, wo wir schauen müssen, wo wir aufpassen, wo wir vielleicht ein bisschen in die falsche Richtung tendieren oder Menschen, die vielleicht wirklich auch gar nicht bei dir sind. Aus eigener Gerechtigkeit raus. Wir bitten dich so fest, dass du uns jetzt einfach ganz persönlich zeigst, welchen Schritt wir gehen sollen, was du von uns möchtest. Und bitte komm du neu mit deiner Liebe und Gnade ja, über uns hinein, dass wir uns einfach immer wieder neu und tiefer freuen an dem, was du für uns da hast. Danke vielmals. Amen.